mit Recht stellte der in Frankreich und Deutschland lehrende österreichische Germanist Roger Boer oder Roger Bauer 1958 bei der Beobachtung der Josephinismus-Diskussion das Phänomen von Mythos oder Mythen des Josephinismus fest. Und er regte eine sehr komplexe Sicht des Phänomens an sich an. Adam Wandruschka, der damals sich mit Kaiser Leopold II. Beschäftigte und sämtliche Ereignisse in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts rekonstruieren und analysieren musste, leitete die in der Diskussion mit der internationalen Forschung die Revision dieser Josephinismus-Auffassungen ein. Sie wurde von Historikern der Wiener Schule aufgenommen und in der internationalen wissenschaftlichen Diskussion weitergeführt. Ich komme zum heutigen Josephinismusbegriff. Auf dem Niveau der internationalen Diskussion wird in Josephinismus die österreichische Ausprägung einer allgemeinen Bewegung, die Europa, Nord- und Lateinamerika im 18. Jahrhundert erfasst hatte und deren Phänomene Analogien aufweisen, erkannt. Der gemeinsame Quell und Hintergrund dieser Bewegung steht mit einem allgemeinen Mentalitätswandel, der um 1750 eingetreten ist, in Verbindung. Beide Ursachen sind bis heute in Umrissen bekannt, jedoch noch sehr ungenügend erforscht, sowie auch die Phänomene der katholischen und der christlichen Aufklärung und des Judeo-Christianismus im 18. Jahrhundert. Vom Gesichtspunkt der europäischen Geschichte und der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches aus betrachtet, wird Josephinismus als österreichische Ausprägung des aufgeklärten Absolutismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gesehen. Vor allem wird dabei die Herausentwicklung Österreichs aus dem Heiligen Römischen Reich analog zu Preußen, Bayern und Sachsen behandelt und die Versuche der Habsburger, insbesondere Josef II., die Kronen des Heiligen Römischen Reiches niederzulegen. Vom Standort der österreichischen Geschichtsforschung untersucht man den österreichischen Staatsbildungsprozess, dessen Anfänge unter Josef I. Und Karl VI. Lagen und in der Ära Maria Theresias und Josef II. In das entscheidende Stadium seiner Ausformung gerieten und der vorläufig dann unter Leopold II. Und Franz I. mit der Erhebung Österreichs zum Kaisertum seine abschließende Phase erreicht hatte. Wir wollen diesen österreichischen Staatsbildungsprozess nun im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Staat und Kirche im 18. Jahrhundert betrachten. Der österreichische Staatsbildungsprozess ist von 1713-14 bis 1806 circa anzusetzen. Es ist sehr eindeutig, dass wir in diesem Rahmen nur in groben Skizzen diese Vorgänge umreißen und signifikante Erscheinungen dabei hervorheben können. Die Stationen in diesem Prozess der Herausentwicklung Österreichs aus dem Heiligen Römischen Reich sind von Friedensverträgen markiert und hervorstechende Phänomene sind Veränderungen im Herrscherbewusstsein, im Staats- und Kirchenverständnis, sind Einflüsse überregionaler Bewegungen und Strukturverschiebungen in der Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik. Das Verhältnis von Staat und Kirche in diesem Zeitraum ist von all diesen Erscheinungsformen und Prozessen mit betroffen. Wenn wir die Friedensverträge und markanten Erscheinungen und Ereignisse dieses Zeitraums Revue passieren lassen, so müssen wir den Westfälischen Frieden von 1648 nennen, als eine der ersten und wichtigsten Stationen im Vorgang der Herausentwicklung der großen Reichsstände aus dem Heiligen Römischen Reich. Die Zusicherung für jeden Reichsstand, dass er eine bewaffnete Landeshoheit schaffen und eine selbstständige Außenpolitik führen könne, ermöglichte den großen Reichsständen wie Preußen und Österreich, aber dann auch Hannover und Sachsen und schließlich Bayern, ihre Besitzungen außerhalb des Reiches mit den Territorien im Reich zu vereinigen und eigene Königreiche und souveräne Staaten zu bilden. Brandenburg-Preußen, die österreichische Monarchie, Hannover-England, Sachsen-Polen und zuletzt Bayern. Interessanterweise ließ 1663 Kaiser Leopold I. sich bereits von einem sehr prominenten Reichsjuristen ein Gutachten machen von Samuel Bufendorf, unter welchen Voraussetzungen der Austritt Österreichs aus dem Heiligen Römischen Reich möglich wäre. Bufendorf beantwortete die Frage des Kaisers mit dem Hinweis auf die österreichischen Freiheitsbriefe, auf das Privilegium Maius und auf das Privilegium Minus und meinte, sie beinhalteten so viele Freiheiten, dass die Habsburger jederzeit berechtigt seien, die Kronen des Heiligen Römischen Reiches abzulegen und aus dem Reich auszutreten. Mit den Friedensschlüssen von Utrecht und Rastatt 1714 war im Wesentlichen der Kampf um das Erbe der spanischen Habsburger, deren Linie 1701 erloschen war, abgeschlossen. Die österreichischen Habsburger konnten ihre Besitzungen um Belgien und Teile Italiens vermehren und im Südosten Gebiete, die sie den Türken abgekämpft hatten, dazugewinnen. Die damals größte Ausdehnung Österreichs zwang zu einer inneren Neu- und Umorganisation des Machtkomplexes und Preußen diente dafür zum Vorbild. Es hatte bereits 1701 zum Königreich erhoben, begonnen, Brandenburg-Preußen zusammenzuschließen und Administration und Militär neu zu organisieren. Mit dem Tod Kaiser Karls VI. Verloren 1740 die Habsburger die Kronen des Heiligen Römischen Reiches. Marie Theresia konnte sie erst durch den Kampf um ihr Erbe 1745 für Franz Stephan und für das Haus Habsburg-Lothringen wiedergewinnen. Bei ihrem Regierungsantritt und durch die österreichischen Erbfolgekriege belehrt, erkannte sie die äußerst brüchigen Fundamente ihrer Länder. Wollte sie diese Länder erhalten, mussten sie auf neue Fundamente gestellt werden und man musste sie modernisieren. Es begann die Ära der Reformen Maria Theresias und Josefs II. In der Konkurrenz mit Preußen. Es waren Veränderungen in der gesellschaftlichen Struktur, in der inneren Administration, im Militär- und Finanzwesen unvermeidlich. Nach dem Frieden von Hubertusburg 1763 trat der Umorganisationsprozess des habsburgischen Hausbesitzes zum souveränen Staat, zur österreichischen Monarchie, in ein entscheidendes Stadium der Durchführung. Nach dem Tod Maria Theresias 1780 setzte Josef II. Einen Großteil der Edikte in rasantem Tempo durch, machte er endlich vom mütterlichen Bremsmanöver und vom vorsichtig balancierenden Regierungsstil von Kaunitz und Maria Theresia befreit seine Politik. Josef II. War von der Despotie, vom Zwang, mit dem man, wie er in Frankreich von Turgot belehrt worden war, überzeugt. Nur mit diesem Zwang konnte er die Neuerungen durchführen, bevor es zu spät war. Doch dieser Zwang und diese Eile entsprachen auch seinem Wesen. Er wollte alles sofort und schlagartig, von heute auf morgen übergangslos, unpsychologisch, rein maschinell und gleichzeitig perfekt verändert haben. Die Dekrete des Jahres 1781 ließen die neue Grundlage erkennen, auf die Josef II. Die österreichische Monarchie als souveränen Staat zu stellen beabsichtigte. Erweiterte Pressfreiheit, die gegen die Häresie und gegen die Heretiker gerichteten päpstlichen Bullen Unigenitus und Incioena Domini waren nicht mehr verbindlich. Das Toleranzpatent vom 13. bzw. 21. Oktober 1781 gewährte im katholischen Habsburgerreich Protestanten, griechisch-orthodoxen und Juden im privaten Rahmen die freie Religionsausübung. Die Bevölkerung zerfiel nicht mehr wie bisher in Katholiken und Heretiker, sondern in Katholiken und Akatholiken. Alle jedoch waren Bürger und Untertanen des Reiches, alle waren Menschen und im Wesentlichen gleich vor den Gesetzen. Die Trennung von Recht und Konfession, wie sie seit 1648 für das Heilige Römische Reich gegolten hatte und gültig war, wurde in die österreichische Monarchie übertragen. Durch die Umorganisation, besonders der kirchlichen Territorialstruktur, und durch die Versuche, Belgien gegen Bayern zu vertauschen, geriet Josef II. In die Konflikte mit der Reichsverfassung. Er spielte mit den Gedanken, die Kronen des Heiligen Römischen Reiches abzulegen und löste mit seinen despotischen, die Rechtssatzungen verletzenden Maßnahmen Oppositionsbewegungen aus. Friedrich II. Von Preußen sammelte sich als Schützer der Reichsverfassung darstellend im Fürstenbund die Gegner des Kaisers im Reich und er stieg für kurze Zeit einen alten protestantischen Traum verwirklichend zum protestantischen Gegenkaiser auf. Ungarn und Belgier pochten auf ihre Rechte und ihre Verfassungen und strebten nach einer Lösung von der habsburgischen Herrschaft. Leopold II., 1790 bis 1792 konnte kalmieren und vorläufig Ungarn und Belgien im habsburgischen Herrschaftsverband erhalten. Franz II. Schließlich sah sich von Napoleon und von der großen Säkularisation der geistlichen Reichsfürstentümer bewegt, die Kronen des Heiligen Römischen Reiches nach der Erhebung Österreichs zum Kaisertum niederzulegen.